Mein Name ist Bartel Schörgens. Ich leite die Stabsstelle Medienpolitik und hatte das Vergnügen, die heutige Veranstaltung, den Berliner Mediendiskurs, vorzubereiten und darf Sie auch durch die Veranstaltung führen. Begrüßen darf ich auch die Vertreter der berichterstattenden Medien, insbesondere auch die Zuschauer des offenen Kanals Berlin, die diese Veranstaltung verfolgen. Mit dem Berliner Mediendiskurs bietet die Adenauer Stiftung hier in Berlin eine Plattform für die Diskussion grundsätzlicher medienpolitischer Themen. Wir wollen zur Dokumentation dieser Veranstaltung auch einen Tonmitschnitt fertigen, den Sie dann voraussichtlich morgen, vielleicht auch noch heute Abend, auf unserer Internetseite nochmal nachhören können. Ich freue mich, dass ich zu unserem Thema hier heute kompetente und namhafte Redner und Entscheider begrüßen kann. Einige sind wegen der Fliegerverspätungen aus Köln-Bonn noch auf dem Weg hierhin, haben sich aber bereits telefonisch angekündigt. Ich freue mich auch, dass ich ein kompetentes Publikum begrüßen darf. Das ist ja auch der Sinn einer Fachkonferenz. Auch Sie sind, freue ich mich, dass Sie hier hingekommen sind und ich heiße Sie herzlich willkommen. Wir haben uns ein enges Zeitkorsett gesetzt, damit wir Ihre Zeit nicht unnötig in Anspruch nehmen, möchte ich auch alle bitten, diesen Zeitplan einzuhalten. Sie als Fachpublikum und Betroffene sollen nicht nur zuhören können. Wir wollen nach den Reden und einer Replik auf dem Podium Ihnen die Möglichkeit für Rückfragen und Anmerkungen und kurze Statements geben. Ich lade Sie schon jetzt herzlich zur Mitwirkung ein. Meine Damen und Herren, lassen Sie mich eingangs noch einige inhaltliche Anmerkungen machen. Mit täglich weit über 50 Millionen Zuhörern und über 300 analog terrestrisch verbreiteten Programmen ist der Hörfunk in Deutschland ein wichtiger Informations-, Kultur- und Wirtschaftsfaktor. Nach der internationalen Koordinierung der Frequenzen bei der regionalen Radiokonferenz im vergangenen Jahr in Genf stehen wir in Deutschland nun vor einer grundsätzlichen Neuordnung und Aufteilung der terrestrischen Rundfunkfrequenzen für die digitale Welt. Und Hörfunk ist im Gegensatz zum Fernsehen primär auf den terrestrischen Verbreitungsweg angewiesen. Die RAC06-Konferenz hat sich allerdings nicht mit UKW beschäftigt. Der wird uns ja noch einige Zeit begleiten. Aber die Frequenzressourcen, die dort zur Diskussion standen, sind nicht nur für Radio geeignet, sondern auch für mobiles Fernsehen, für DVB-H, DMB und andere Dinge. Digitale Frequenzen sind nun mal multifunktional einsetzbar. Aber das bedeutet nicht nur einen Zusatz an Einsatzmöglichkeiten, sondern auch von neuen Nutzungsinteressenten, Mobilfunkbetreiber, Zeitungsverleger, Autoindustrie und viele andere mehr. Das Planungsergebnis auf internationaler Ebene erfordert nun eine Konkretisierung auf die deutsche Rundfunklandschaft. Auch im Hinblick auf Frequenzknappheiten im UKW-Bereich und deren teils unwirtschaftliche Nutzung sowie die Ankündigung eines Frequenzmanagements durch die Europäische Union stehen zentrale Fragen der Vielfalt und der wirtschaftlichen Optionen des Radios zur Entscheidung, auch in Abgrenzung zu Fernsehen und Telemedien. Circa 250 Privatradios in Deutschland stehen angeblich 538 Frequenzen, zum Teil nicht so optimaler Qualität, zur Verfügung, während 64 öffentlich-rechtliche Hörfunkprogramme, wenn die Zahlen so stimmen, die ich entnommen habe, über 1368 Frequenzen weitgehend höhere Güte nutzen können. Solche Verhältnisse können wir sicherlich nicht in die digitale Welt übertragen. Konflikte sind damit vorprogrammiert. Sie erfordern vielmehr bereits eine Nachjustierung, auch jetzt. Ich denke nicht nur dabei an die Privatradios, sondern auch an das Deutschlandradio, auch wenn die Nutzung analoger Frequenzen befristet ist. Das Telekommunikationsgesetz schreibt in § 63 Absatz 5, die Bundesnetzagentur soll Frequenzzuteilungen für analoge Rundfunkübertragungen auf der Grundlage der rundfunkrechtlichen Festsetzungen der zuständigen Landesbehörde nach Maßgabe des Frequenznutzungsplans für den Fernsehrundfunk bis spätestens 2010 und für den UKW-Hörfunk bis spätestens 2015 widerrufen. Ob wir diesen Zeitplan halten können und wollen, auch darüber gilt es gleich zu sprechen. Meine sehr geehrten Damen und Herren, wissen Sie, welch besonderer Tag in 5 Tagen ist? In 5 Tagen tritt das Ergebnis der RRC-06-Wellenkonferenz als GE-06-Abkommen veröffentlicht in Kraft. In 5 Tagen. Es wird also Zeit, Entscheidungen zu treffen. Im Digitalisierungsbericht, draußen liegt er auch aus, heißt es, Frequenzpolitik findet in Deutschland anders als auf EU-Ebene zu wenig Beachtung. Dem wollen wir hier in der Konrad-Adenauer-Stiftung versuchen, etwas abzuhelfen. Unter der Überschrift Hörfunkfrequenzen, welche Neuordnung brauchen wir, wollen wir heute der Frequenzpolitik die notwendige Beachtung schenken. Wir wollen dabei unter anderem Antworten finden auf Fragen wie: Wie erreichen wir eine möglichst optimale Frequenzökonomie? Frequenzen sind ja bekanntlich ein öffentliches Gut und die Politik ist aufgerufen, mit öffentlichen Gütern insbesondere auch ökonomisch umzugehen. Oder wie sichern wir das aktuelle Radioangebot, insbesondere das lokale und regionale? Und wie viele nationale Programme wollen und können wir uns leisten? Wie ermöglichen wir möglichst viele neue Angebote? Wann schalten wir UKW ab? Schalten wir UKW überhaupt ab? Was kann und muss die Politik tun? Im Bund, aber insbesondere auch in den Ländern. Und wir wollen dazu nachher einige Ausführungen hören. Und eigentlich sollten wir jetzt mit der Politik starten. Aber wie gesagt, die sitzt im Moment noch im Taxi. Insofern können wir vielleicht beginnen mit dem vorgesehenen zweiten Redner, Herrn Dr. Gerd Bauer. Er ist Direktor der Landesmedienanstalt des Saarlandes seit 2001 und Hörfunkbeauftragter der Direktorenkonferenz der Landesmedienanstalten. Von Hause aus ist er Politologe und kennt auch als früherer Landtagsabgeordneter das politische Geschäft. Herr Dr. Bauer, das Podium gehört Ihnen.
Sehr geehrter Herr Schölgens, meine sehr verehrten Damen und Herren, vielleicht darf ich zunächst eine kleine Anmerkung machen zu dem Datum. In 5 Tagen ist in der Tat ein denkwürdiges Datum. Da ist einmal das Inkrafttreten der Ergebnisse der RRC 06 und es ist zufällig auch der 17. Juni, der früher auch mal nationaler Feiertag in der Bundesrepublik war. Meine Damen und Herren, die medienpolitischen Diskussionen der vergangenen Jahre haben sich nahezu ausschließlich mit dem Fernsehen und seinen technischen, programmlichen, ökonomischen und rechtlichen Veränderungen beschäftigt. Die Entwicklungen des Hörfunks spielte in der bundesweiten öffentlichen Debatte eher eine geringe Rolle. Ich freue mich deshalb umso mehr, dass die Konrad-Adenauer-Stiftung mit der heutigen Veranstaltung einen Beitrag dazu leistet, dieser Schieflage in der öffentlichen Diskussion zwischen den beiden Gattungen im Rundfunk entgegenzuwirken. Ich denke, dieser heutige Kongress reiht sich ein in einen ganzen Kanon von Veranstaltungen, die der Neuordnung der Hörfunklandschaft gewidmet sind. Natürlich war die internationale Funkverwaltungskonferenz RRC 06 im vergangenen Jahr ganz sicher eine wesentliche Triebfeder für die aktuelle Konjunktur von Hörfunkthemen in der medienpolitischen Diskussion. Aber sie war es sicher nicht allein. Ich glaube, dass auch die DLM und ich sage das mal so unbescheiden auch dank der Initiativen des neuen Hörfunkbeauftragten, dazu beigetragen hat, Hörfunk nicht mehr nur unter dem technischen Blickwinkel verstärkt zu diskutieren. Ich denke, es war auch der Initiative, wenn ich Herrn Hilmut sehe, des VPRT mit zu verdanken, dass auch er dieses Thema besonders immer wieder nach vorne getragen hat. Und es ist zugleich auch, denke ich, erfreulich und bemerkenswert, dass es jetzt parallel zu dem saarländischen Hörfunkbeauftragten der DLM einen amtierenden ARD-Vorsitzenden aus dem Saarland gibt und der auch noch ausdrücklich die Initiative ergriffen hat, dass auch die ARD sich intensiv mit dem Thema Hörfunk jetzt beschäftigt. Und wir diskutieren ja auch über die Frage, wie entwickelt sich der Hörfunk weiter miteinander. Sicherlich werden dort Meinungsverschiedenheiten nicht zu vermeiden sein, weil es doch unterschiedliche Interessenlagen gibt. Aber ich glaube andererseits auch, dass die gemeinsamen Interessen von öffentlich-rechtlichen und privaten Hörfunkanbietern, nicht zuletzt auch gegenüber neuen Playern wie beispielsweise den Telekommunikationsgesellschaften oder den Plattformbetreibern, dass also diese gemeinsamen Interessen letztlich zwischen ARD und privaten und Deutschlandradio größer sind als das Trennende. Ein solches gemeinsames Interesse, und ich spreche das hier ausdrücklich an, besteht unzweifelhaft auch bei der Abwehr der Versuche von Bundeseinrichtungen oder Einrichtungen der EU, durch die Hintertür frequenztechnischer oder frequenzökonomischer Argumente faktisch Medienpolitik betreiben zu wollen. Die gemeinsame Erklärung von ARD, VPRT und ZDF zur Überarbeitung des europäischen Telekommunikationsrechtsrahmens vom 30. Mai hat dies in Richtung Brüssel und Straßburg eindrucksvoll dokumentiert. Ich kann mich seitens der DLM der Warnung vor einem Ausverkauf, man kann auch sagen vor der Versteigerung von Frequenzen, ebenso anschließen wie der Ablehnung eines Handels mit Rundfunkfrequenzen oder einer Verteilung digitaler Kapazitäten nach rein ökonomischen Gesichtspunkten. Der Zugang zu digitalen Kapazitäten ist die zentrale Voraussetzung für die Entwicklungsperspektiven von Fernsehen und Hörfunk. Es kann nicht sein, meine Damen und Herren, dass auf der einen Seite die besondere Rolle des Rundfunks als Kulturgut nicht zuletzt seitens des Europäischen Parlaments immer wieder betont wird, ihm aber auf der anderen Seite von der EU-Kommission unter rein ökonomischen Gesichtspunkten die Verbreitungsgrundlage in Frage gestellt wird. Hier setzen sich die Organe der EU in Widerspruch zu ihrem eigenen Handeln. Meine Damen und Herren, und wenn ich gerade Kollegen Tehner sehe, der kann ja im Moment ein Lied von dieser Diskussion singen als Europabeauftragter. Meine Damen und Herren, ich will allerdings auch nicht verhehlen, dass meines Erachtens die Zukunftsfähigkeit des Hörfunks als Kulturgut nicht nur durch Frequenzpolitik der EU, sondern auch durch die Art und Weise gefährdet wird, wie an manchen Stellen die Bundesnetzagentur ihre Kompetenzen ausübt. Hier haben wir gerade im Saarland, und deshalb weiß ich so genau, wovon ich rede, in den letzten Monaten auch als Landesregierung und als Landesmedienanstalt außerordentlich unerfreuliche Erfahrungen machen müssen. Ich hoffe, dass die Bundesnetzagentur generell von einer Linie Abstand nimmt, die mit der ständigen Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts zur dienenden Funktion der Telekommunikation für den Rundfunk nicht in Einklang steht. Bundesweite Hörfunkplanungen, meine Damen und Herren, mögen aus frequenzökonomischer Sicht noch so zielführend sein. Sie stoßen mit Blick auf die föderale Rundfunklandschaft in Deutschland an eindeutige verfassungsmäßige Grenzen. Und das gilt auch für die Bundesnetzagentur. Ebenso nenne ich das Grundprinzip medienrechtlicher und medienpolitischer Gestaltung in Deutschland das Gebot der Sicherung und Förderung von Meinungsvielfalt. Dazu gehört, dass auch die frequenztechnischen Voraussetzungen für eine angemessene regionale Hörfunkversorgung sicherzustellen sind. Ein frequenztechnischer und frequenzökonomischer Ansatz, zunächst bundesweite Bedeckungen für den Hörfunk zu planen und die dann verbleibenden Ressourcen für landesweite, regionale oder lokale Angebote bereitzustellen, muss vor dem Hintergrund der Garantie des Medienföderalismus als rechtlich höchst bedenklich eingestuft werden. Ein solches Vorgehen ist ohne vorherige Abstimmung mit den Ländern bzw. den zuständigen Landesstellen unter Beachtung regionaler Bedarfe nicht akzeptabel. Aufgrund der Frequenzplanung der ARC06 ist allerdings offenkundig, meine Damen und Herren, das ist auch zu sagen, dass ausschließlich länderbezogene Lösungen nicht ausreichen werden, um eine optimale Hörfunkentwicklung zu erreichen. Es sind vielmehr ergänzend auch bundesweite Konzepte erforderlich. Die DLM setzt sich nachdrücklich für die Nutzung digitaler terrestrischer Übertragungskapazitäten durch den Hörfunk ein, damit er auch in der digitalen Zukunft wettbewerbsfähig bleibt. Dies erfordert eine Beteiligung der bestehenden Radioveranstalter, aber auch die Öffnung für neue Anbieter. Entscheidend für die Zukunft des privaten Hörfunks ist es mit Blick auf diese Rahmenbedingungen, inwieweit es dem Hörfunk in seiner Gesamtheit gelingt, die eigenen Interessen nicht im Sinne des Beharrens auf Besitzständen, sondern des Mitwirkens am Ausbau des Markts der Möglichkeiten, den die Informationsgesellschaft bietet, zu vertreten und sich zugleich als profilierter Programmlieferant gegenüber Geräteherstellern, Plattformen und Netzbetreibern zu behaupten. In diesen Zusammenhang gehören auch neue Finanzierungsformen wie Pay-Radio oder Pay-Per-Listen. Dazu müssen die Empfangsgeräte adressierbar sein, um verschlüsselte Signale empfangen und dekodieren zu können. Die zeitunabhängige, individualisierte Nutzung von Medien, insbesondere von Musik, spielt, wie Sie alle wissen, zukünftig eine immer wichtigere Rolle. Das belegt die rasante Zunahme von iPods und MP3-Playern. Unabhängig von der Frage, ob es sich dabei wirklich um Radio handelt und ob es schon ausreichend viele Nutzer gibt, müssen die Hörfunkveranstalter nach meiner Meinung diese Entwicklung zum Anlass nehmen, ihr Geschäftsmodell auch auf Audiodienste für diese Hörer zu erweitern, um auf Dauer nicht ihre aktiven Hörer zu verlieren. Meine Damen und Herren, die digitalen Entwicklungen sind insbesondere für die privaten Radiounternehmen eine besondere Herausforderung. Sie sind einem doppelten Wettbewerb ausgesetzt. Zum einen müssen sie sich dem Wettbewerb mit mehr Programmen und neuen Programmformen stellen. Zum anderen müssen sie entscheiden, neben UKW auch andere Verbreitungswege zu nutzen. Ich betone ausdrücklich neben UKW. Herr Schögens hat ja vorhin die Frage aufgeworfen, wie geht's weiter? Denn schon mit Blick auf die Gerätesituation gehe ich nicht davon aus, dass wir in den nächsten Jahren einen vollständigen Wechsel von UKW auf Digitalradio erleben werden. Die Abschaltung des analogen Radios würde nicht nur einen Proteststurm der Hörer auslösen, sondern auch dem Hörfunk schweren Schaden zufügen, da die Hörer nicht bereit sein werden, ihre mehr als 250 Millionen, jedenfalls ist das so geschätzt, UKW-Empfänger kurzfristig zu ersetzen. Zudem bewegen sich die Schritte zu einer Digitalisierung im UKW-Band, selbst über HD-Radio oder DRM+, noch weit jenseits der Marktfähigkeit. 2015 bleibt als Zielvorgabe für die Digitalisierung des Hörfunks zwar im TKG, und noch ambitioniertere Zielvorstellungen mögen, ich sage das etwas ironisch, im Amtsblatt der EU bleiben. Aber aus diesen Zielvorgaben folgt wegen der Gesamtheit der technischen, wirtschaftlichen, rechtlichen und politischen Rahmenbedingungen kaum ein Impuls für einen kurzfristigen Ausstieg aus UKW. Diese Ausstiege aus bewährtem, dass die selbst dann länger dauern können, als man mit Blick auf ökonomisch vielleicht sinnvollere Alternativen vermuten würde, erleben wir gerade im Saarland, insbesondere auch im Moment ganz aktuell, mit Blick beispielsweise auf den Auslaufbergbau. Ebenso wenig wie ein Ende des Steinkohlebergbaus in Deutschland ohne sozialverträgliche Rahmenabkommen gestalten konnte, wird man auch ein Ende von UKW-Radio ohne ein gewisses Maß an Bestandsschutz und Entwicklungsgarantie für die derzeitigen Hörfunkveranstalter kaum ins Werk setzen können. Anders als bei der Nutzung von UKW werden sich alle Beteiligten aber darauf einstellen müssen, dass die Digitalisierung der elektronischen Medien ein kontinuierlicher Prozess sein wird, der immer wieder zu Veränderungen bei den Techniken und bei den Endgeräten führt. Um die technischen Möglichkeiten des digitalen Radios auszuschöpfen und für Programmzwecke zu nutzen, ist es notwendig, dass Veranstalter und die Geräteindustrie zukünftig wesentlich enger als bisher zusammenarbeiten. Die DLM ist bereit, beispielsweise in Form eines runden Tisches zur Förderung des Analog-Digital-Umstiegs zu moderieren. Das wäre vielleicht auch ein geeignetes Forum, um die Frage der Codierung zu erörtern. Mit einer Codierung MPEG-3 Layer 2, wie wir sie bei DAB zurzeit haben, können in einem Multiplex 6 bis 9 Programme in mittlerer bis guter Stereoqualität übertragen werden. Verwendet man die Codierung MPEG-4 AAC+, sind 15 bis 18 Programme in der gleichen Qualität möglich. Mit Blick auf die Tatsache, wie wenig Gerätepenetration es beim bisherigen DAB gibt, erscheint es mir sinnvoll, möglichst rasch eine Verständigung darüber herbeizuführen, ob wir uns nicht der moderneren Codierungstechnik zuwenden müssen und zugleich Verfahren zu entwickeln, wie diejenigen, man könnte sie fast als Pioniere des Digitalradios bezeichnen, die sich bereits DAB-Endgeräte nach altem Standard angeschafft haben, wegen dieses Umstiegs möglichst geringe Nachteile erfahren, damit wir DAB nicht auf diese Weise zusätzlich desavouieren. Meine Damen und Herren, die RAC06 hat offen gelassen, ob die bereitgestellten Übertragungskapazitäten für Hörfunk oder Fernsehen genutzt werden. Inzwischen zeichnet sich mehr und mehr ab, dass Fernsehen über DVB-T im Band 4 und 5 und Radio über DAB im Band 3 ausgestrahlt wird. Eine Fortführung der europäischen und internationalen Abstimmung über eine möglichst gleichartige Belegung der Übertragungskapazitäten sowie über einheitliche Parameter für die Codierung ist in diesem Zusammenhang sinnvoll. Dies würde nicht nur die Einführung digitalen Radios beschleunigen, weil die Nachfrage nach neuen Empfangsgeräten gleicher Bauart und technischer Ausstattung, wenn sie europaweit stattfinden würde, beispielsweise größer wäre, sondern weil auch alle Geräte überall genutzt werden könnten. Vor diesem Hintergrund kommt einem sich entwickelnden europäischen Mehrheitsbild, das DAB in Band 3 ausgestrahlt wird, in gleicher Weise Bedeutung zu wie europäische Standards für Codierung oder Modulation. Bei Mischformen, Sie haben sie auch angesprochen, Herr Schölgens, wie DVB-H und DMB, die als Mobile Broadcasting Standards technisch sowohl für den Transport von Fernseh- als auch von Hörfunkangeboten geeignet sind, wollen zwar alle Marktteilnehmer, wenn man sie jedenfalls hört, grundsätzlich gerne überall transportiert werden, sei es eigenständig, sei es im Rahmen von Plattformen. Ich bekenne allerdings, dass aus meiner Sicht DVB-H mit Blick auf die finanziellen Probleme, die mit einem flächendeckenden Ausbau zwangsläufig verbunden wären, für eine eigenständige Hörfunkveranstaltung wohl nur schwerlich in Betracht kommen wird. Ich freue mich, dass mit dem vorliegenden Entwurf für einen 10. Rundfunkänderungsstaatsvertrag nicht nur die Voraussetzungen, die uns direkt betreffen, nämlich die für eine angemessene Reform der Medienaufsicht, sondern auch für die Zulassung bundesweiter Hörfunkveranstalter sowie für bundesweite Zuweisungsverfahren mit Blick auf terrestrische Übertragungskapazitäten geschaffen werden sollen. Auch die Regulierung des Plattformbetriebs zählt zu den medienrechtlichen Hausaufgaben, denen sich die Länder jetzt zuwenden. Damit werden die regulatorischen Rahmenbedingungen dafür geschaffen, dass auch privater, bundesweiter Hörfunk eine ökonomische Perspektive hat. Auch wenn diese Perspektive an der einen oder anderen Stelle manchen regionalen Hörfunkplatzhirschen im Moment vielleicht noch irritiert. Mit Blick auf die Förderung des Analog-Digital-Umstiegs erscheinen beim derzeitigen Stand der Medienregulierung mögliche regulatorische Förderoptionen aber noch nicht ausgeschöpft, die dazu dienen sollten, eben den Umstieg zu forcieren. So sollte unter anderem diskutiert werden, dass nur diejenigen Hörfunkveranstalter eine neue UKW-Frequenzzuteilung für ein Hörfunkprogramm erhalten, die sich verpflichten, beispielsweise für den digitalen Hörfunk im Sendegebiet zu werben und oder einen Digitalisierungsbeitrag in einen zu errichtenden Digitalisierungsfonds zu entrichten und oder ihr Programm zumindest auch auf einem digitalen Übertragungsweg zur Verbreitung zu bringen und oder parallel neben diesem im Simulcast ausgestrahlten Programm auch ein zusätzliches, lediglich digital veranstaltetes Programm anzubieten. Ich weiß, dass das diskussionsbedürftig ist, aber es sollte einen Anreiz dazu bieten, eben auch die Frage des beschleunigten Umstiegs nach vorne zu bringen. Diskussionsbedürftig, bezogen auf den Hörfunk und ohne Präjudiz für das Fernsehen, ist auch das Verhältnis von Anbieter- und Angebotsvielfalt. Denn Veranstaltervielfalt ist nicht zwingend deckungsgleich mit Programmvielfalt. Konzentration steht umgekehrt Programmvielfalt auch nicht zwingend entgegen. Senderfamilien können unter bestimmten Umständen auch eine Vielfaltsgarantie bieten, wie vielleicht folgendes Szenario kurz belegen mag. Jeder Lizenznehmer, der neu in den Hörfunkmarkt eintritt, muss versuchen, so viele Hörer wie möglich zu gewinnen. Die Anzahl geeigneter Formate dafür ist begrenzt und beschränkt sich, wie die Realität ja zeigt, im Wesentlichen auf SI-Formate. Die Vielfalt der Radiolandschaft wird bei diesem Ausgangspunkt regelmäßig um ein bisschen mehr vom Gleichen erweitert. Der neue Hörfunkveranstalter wird ein absolutes Pflichtminimum an Information, Bildung und Beratung zu seiner Unterhaltung hinzufügen. Nur wer bereits mit einem Programm etabliert ist, wird zu einem alternativen zweiten Format bereit sein, weil er seinem Erstsender keine Konkurrenz machen will und weil er durch Synergien mit diesem auch einen kleineren Zweitsender profitabel betreiben kann. Ich sage, je mehr Hörfunkzulassungen ein Medienunternehmen im gleichen Markt unterhält, desto mehr inhaltliche Vielfalt wird es herstellen, ja, es wird sie herstellen müssen aus gesundem wirtschaftlichem Eigeninteresse. Es kann also nicht ohne weiteres und von vornherein ausgeschlossen werden, dass Konzentration im Hörfunk die Programmvielfalt fördert. Sie kann unter klar definierten Rahmenbedingungen vernünftig sein, wenn man medienpolitisch vielfältige Programmfarben als wünschenswert ansieht und den wirtschaftlichen Schutz eines bereits lizenzierten Veranstalters im digitalen Zeitalter erreichen will. Dafür nimmt man allerdings dann in Kauf, das ist die Kehrseite, dass andere Unternehmen nicht als Radioveranstalter in diesem Markt zugelassen werden und die Privatradioentwicklung in manchen Bundesländern von einem einzigen oder einigen wenigen Veranstaltern abhängen könnte. Um die Radiowirklichkeit aktiv gestalten zu können, ist ferner zu erwägen, dass die Landesmedienanstalten wie bei der Kanalbelegung in den Breitbandnetzen die Möglichkeit haben oder bekommen, Programmpakete zu bilden. Sie sollten dann festlegen, welche Programmformate lizenziert werden sollen. Insgesamt könnte eine solche Formatorientierung auch, das sage ich, zu mehr Ehrlichkeit im Umgang zwischen Veranstaltern, Antragstellern und Landesmedienanstalten führen. Die Länder, meine Damen und Herren, haben die Pflicht, die positive Grundordnung des Rundfunks digitalisierungstauglich zu machen. Dazu ist ein gemeinsamer Ordnungsrahmen notwendig, den die öffentlich-rechtlichen Sender, die privaten Veranstalter und die Plattformbetreiber in eigener Verantwortung im Rahmen der rechtlichen Grenzen ausfüllen können. Die Landesmedienanstalten im Allgemeinen, wie auch ich als Hörfunkbeauftragter, sind gerne bereit, die Erfahrungen, die wir haben, in eine kurzfristige Fortentwicklung des dazu vorliegenden 10. Rundfunkänderungsstaatsvertrages einzubringen. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit, meine Damen und Herren.